Bevor das übrigens untergeht, wir müssen auf jeden Fall den Ball nochmal aufnehmen von der Rudelbildung vom letzten Samstag. Ja. Dort ist eine wahnsinnig schöne Idee entstanden. Und nur falls es jemand nicht mitbekommen hat, demnächst Micky Beisenherz, Lukas Vogelsang und Mike Nöcker moderieren die große ProSieben Samstagabend Pegida-Show Germany's Next Mob-Trottel. Ich wollte es nur hier nochmal vor ganz großem Publikum sagen. Ja. Germany's Next Mob-Trottel demnächst in Sat 1 parallel, ich würde sagen, auch bei ProSieben, vielleicht sogar auf allen Sendern der Welt.
Finde ich sehr gut.
Top-Idee.
Ja. Ja, also einen können wir auf jeden Fall schon mal küren. Das ist Stefan Homburg, der Universitätsprofessor, der heute bei Twitter die Corona-Maßnahmen mit 33 verglichen hat, wie es losging. Oder wie die Bild-Zeitung sagen würde, Deutschlands klügste Corona-Skeptiker. Man auch sagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Das fällt Ihnen jetzt gerade auch schön auf die Füße. Naja, was soll's. Da sind wir ja schon wieder richtig drin, wa?
Oder? Wenn jetzt 1933 ist, wer wird dann Meister? Da guck ich doch direkt nochmal nach. Ist das nicht ein Jahr nach Herthas letzter Meisterschaft? Ist das nicht so?
Rapid Wien war, glaube ich, 1937. 33 könnte gut Schalke gewesen sein, ne? Kann das sein oder so? Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht. Ich weiß nur eigentlich, 32 war Herthas letzter Titel. Das ist schon ein bisschen her. Da war Bruno Labbadia gerade 12. Oh, jetzt. Guck mal hier, Deutsche Fußballmeisterschaft 32-33. Meister Fortuna Düsseldorf. Trainer Uwe Rösler.
Sehr schön. Ja. Ja, haben wir es doch. Aber 32 war die letzte Meisterschaft von Hertha. Das war ja weit vor der letzten Meisterschaft von Schalke. Da macht man sich immer so lustig über den FC Schalke 04. Da sollte man sich doch lustig machen. Aber das machen wir ja sowieso gleich in der Sendung noch über Hertha, ne?
Ja, eben. Sag mal, könnt ihr mir mal sagen, was mit Markus Babbel los war? Ich hörte nur irgendwas von wegen Markus Babbel sei als, ich hab's nicht gesehen, das sage ich gleich vorweg, Markus Babbel sei als Genghis Khan verkleidet irgendwo bei Sky gewesen. Was war denn das?
Markus Babbel, ich habe
wieder Champions League Finale.
Ich habe inhaltlich nichts verfolgt. Ich habe nur das Bild gesehen und dachte, Wahnsinn, Markus Babbel hat es geschafft, sich nicht nur für die Neuverfilmung von Dune, der Wüstenplanet, zu bewerben. Er sieht auch aus wie eine ganz, ganz skurrile Mischung aus Lex Luthor und Walter White aus Breaking Bad. Also dem späten Heisenberg. Ist geil. Also ich würde den allein der Optik wegen wieder als Trainer in die Bundesliga holen, nachdem es in Sydney ja nicht geklappt hat.
Ja. Er ist ja wieder zurück in Deutschland, oder was?
Da zumindest war er in einem Fernsehstudio in Deutschland. Wie wir bei vielen wissen, zum Beispiel von Thomas Doll, ist das immer der erste Schritt zurück in die Bundesliga.
Apropos Thomas Doll, herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag Thomas Gottschalk.
Ja, heute. Ich freue mich, es ist super. Und gestern, ich hab gestern erst gedacht, irgendwie Francis Rossi von Status Quo hat sich so eine Perücke aufgesetzt, um per Videogruß zu gratulieren und sich über Gottschalk lustig zu machen, bis ich gesehen habe, das ist Brian May von Queen. Nein, super, Tommy Gottschalk wird ja von ganz Deutschland geliebt, mit Ausnahme von Lukas Vogelsang. Aber
weil ich ihn anders als ganz Deutschland schon privat erleben durfte.
Das ist absolut richtig.
Ich finde aber, du kannst jetzt sagen, was du willst. Mein Thomas Gottschalk-Bild machst du mir nicht kaputt. Es ist der Held meiner Jugend. Es ist der Held meiner Radiozeit. Insofern, ich habe das sogar gestern Abend, du, Micky, offensichtlich auch.
Natürlich.
Die etwas, sagen wir, wie war es? Also es gab gestern im ZDF eine Geburtstagsshow für Thomas Gottschalk. Es kamen also ganz viele Weggefährten und Leute, die mal wieder ins Fernsehen mussten. Und es war so ein bisschen, also eigentlich war es verglichen mit dem Fernsehen von heute, war es totales Fremdschämen. Gleichzeitig war es aber auch eine Arschbombe in die 80er zurück und man hat gedacht, schön, das gute alte Lagerfeuerfernsehen ist wieder zurück.
Ja. Ja, das war schon so ein bisschen wie Emotionsgangbang im alten Stift. das war toll. Und man muss fairerweise sagen, ich meine, der Mann hat ja in den 70. Geburtstag hineingefeiert, ja. Und trotzdem ist es allen gelungen, irgendwie Abstand zu wahren. Also genau das Gegenteil von Christian Lindner mit dem weißrussischen Honorarkonsul. Der konnte sich die innige Umarmung von Borchert ja nicht verkneifen. Aber Naja, wie auch immer. Also alles Gute, Tommy.
Machen wir uns nichts vor, der alte Thomas Gottschalk in der Stadthalle Konstanz, das wäre ja unter Corona-Bedingungen überhaupt nicht möglich gewesen. Da hätte er ja niemanden ans Knie fassen können.
So, hallo.
Konnte er so aber
jetzt
auch.
Jetzt reicht es. Ja, so.
Ja, aber ich muss ganz, ganz kurz, bevor Mike jetzt wieder, er hat ja schon wieder den Sponsorenzettel, den Freundeszettel in der Hand, ganz kurze Berichtigung noch. Deutscher Meister 30-31 Hertha BSC, 31-32 Bayern München. Ja, so, jetzt so. Damit was einfach mal für die Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben.
Bitte, hier, danke, Lukas. Ganz kurz aber der Hinweis nochmal auf unseren Partner der heutigen Folge, das ist also Werbung hier an dieser Stelle. Audi und OMR haben eine tolle Kampagne gemeinsam gestartet auf Initiative von Audi, denn der ein oder andere von euch wird es kennen, vielleicht von euch selber oder im Umfeld, die Herausforderung der Digitalisierung, gerade jetzt hier in Corona-Zeiten, wo man eben nicht einfach so jederzeit ins Büro fahren kann, sondern eben viel auch digital erledigen muss, ist natürlich irgendwie eine große, für viele eine sehr große, und deswegen gibt es jetzt kostenlose und unkomplizierte Hilfe unter dem Hashtag Audi Together. Setzt Audi ein Zeichen für persönlichen Zusammenhalt während Corona und hat zusammen mit Philipp Westermeier und den Online-Marketing-Rockstars eine Videoreihe unter dem Titel Go Digital herausgebracht. Es sind 15 Filme, gibt's im YouTube-Kanal von OMR, und darin wirklich alles, was man quasi für die Digitalisierung lernen muss, sei es den Aufbau eines Online-Shops, sei es Werbung oder Produkt- oder Unternehmenspräsentationen auf TikTok, auf Twitch, Facebook, auf Instagram und so weiter. SEO, all die ganzen Begriffe, von denen Micky und Lukas gar keine Ahnung haben, wovon ich überhaupt rede.
Ja, null.
Alles das also im OMR-Kanal, bei YouTube unter dem Hashtag Audi Together. 15 Filme, Go Digital, alles kostenlos. Ein Crashkurs für und gegen die Herausforderung der Digitalisierung in Zeiten von Corona.
Ja.
Nicht schlecht, ich habe euch ja beide im Splitscreen gerade, du hast vorgelesen, Micky hat dabei seine neue Sternkolumne geschrieben, dann können wir doch
genau
jetzt anfangen.
Genau so ist es, nein, ich lade sie gerade hoch, tatsächlich. Ja, es ist genau das.
Ja, sehr schön, sehr schön.
Ja, so. Wundervoll, dann können wir ja loslegen.
Und ja,
dann,
sicher.
Ne? Und dann würde ich mal sagen,
ja, was hätte ich denn in dem Moment gerade beitragen können bei diesem ganzen Kram, den Mike da erzählt hat, außer anerkennen, nicken, was man ja aber nicht hören kann im Podcast, ne?
Also für dich sind unter anderem diese Videos auch gemacht. Für euch, glaube ich, jedes der 15 Videos top für euch. Da lernt ihr mal richtig was, wie das geht hier mit diesem Digital. So, jetzt aber, ich würde mal sagen, parallel beim Stern, live bei NTV und natürlich bei uns im Podcast das Kommando Musik bitte. Und dann begrüßen wir mal ihn, den Multitask. Mir fehlen die Worte.
Ja, offensichtlich.
Wir begrüßen Micky Beisenherz. Dem Mann, dem nie die Worte fehlen.
Doch. Wann fehlt mir zuletzt die Worte? Ach so, mir fehlten zuletzt die Worte, als Lukas Vogelsang quasi mir während unserer digitalen Rudelbildung quasi unterstellen wollte, ich würde mich permanent aufs moralisch hohe Ross schwingen. Da hat mir das erste Mal seit Monaten die Worte gefehlt. Guten Morgen.
Warum eigentlich? Das war, um mal
einen Vokabel
zu bemühen,
ein Awkward Moment,
weil ich es überhaupt nicht so gemeint habe, wie du es aufgefasst hast. Du hast einfach den Satz so schön begonnen und da musste ich einmal kurz lachen. Lass mich doch mal lachen.
Aus professioneller Sicht war das natürlich auch richtig gesetzt, der Lacher. Das habe ich auch erwartet. Aber das ist natürlich eine absolute Unverschämtheit. Ne?
Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wenn dir mal die Worte fehlen, fällt mir sofort der Song ein von Depeche Mode, Enjoy the Silence.
Ja, ist doch schön. Und hier, ich begrüße in Hamburg den Heiner Geißler von Fußball MML. Hier ist Mike Nöcker.
Oh Gott. Herr Begeister.
Und wir begrüßen, wir umarmen ihn, wie man das in Berlin so macht. Hier ist Lukas Vogelsang, der alte Herr Tana.
Ist das schön. Leute, ich kann ja nur sagen, ich habe alles richtig gemacht. Das erste Mal in 3 Jahren MML. Ich habe mich morgens hingestellt mit einer Hertha-Fahne und einem BVB-Schal. Und am Ende des Nachmittags hatte ich 7-0 gewonnen. Und jetzt kommt ihr.
Ja, alles richtig gemacht. Du hast, jetzt kommt natürlich der übliche Martin-Schulz-Gag, aber das hat sich gelohnt, oder?
Und ich würde mal sagen, damit auch die Farben hochgehalten der beiden Mannschaften, die am meisten Eindruck hinterlassen haben, zusammen natürlich mit dem Fußball insgesamt, den ja gefühlt 10 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt gesehen haben, weil es ja die einzige Sportveranstaltung, Sportveranstaltung im Moment gerade ist, die es wagt, so langsam wieder aus Quarantäne herauszukommen, teilweise sehr putzige Bilder produziert, teilweise sehr lustige Momente produziert, also insbesondere die Echauffierungswelle, die dann wieder losging, weil man sich bei Hertha ein bisschen zu sehr umarmt hat. Es war schön, oder? War doch ein geiler, also mein Fußball, das geilste, wo gibt.
Ja, also was ich festgestellt habe, da hat natürlich die digitale Rudelbildung uns sehr geholfen, ist, wenn man den Ton aus hat und wie wir einfach selber loslabert, dann fällt es eigentlich gar nicht weiter auf, wenn man ein bisschen den Blick nicht darauf richtet, was überhalb der Bande so passiert, beziehungsweise nicht passiert. Und wenn du den Blick einfach mehr aufs Feld richtest und den Ton abgestellt hast und dabei vielleicht Musik hörst oder halt uns, ja, dann kommt es dir fast ein bisschen vor wie sonst auch. Also die mangelnde Geräuschkulisse, das ist halt der Punkt. Das ist ja auch, das habe ich ja auch irgendwie geschrieben, also weil alle jetzt meckern und da sieht man mal, es geht nur ums Geld und Bibabo gesagt hat, ja, ums Geld ging es eigentlich immer, aber sonst war es halt einfach so laut im Stadion, dass man das nie gehört hat. Und jetzt merkst du es halt überdeutlich. Die Stille steigt dir so ein bisschen auf die Füße und symbolisiert, worum es am Ende geht. Wobei ich auch schon, da kann man schon fast so einen pseudophilosophischen Diskurs drüber anfangen. Was ist es eigentlich für eine narzisstische Grundhaltung des Fans zu behaupten, der Fußball sei nichts wert, wenn man selber nicht dabei ist? Am Ende sind es ja immer noch 11 Leute gegen 11 Leute, die gegeneinander Fußball spielen. Das macht den Sport ja nicht erstmal weniger wertvoll und das Geschehen auf dem Platz, nur weil du jetzt nicht mit deiner Wurst da im Stadion sitzt. Mir ist natürlich klar, dass in der Gemeinschaft der Fan, schöne Grüße auch an Union Berlin beispielsweise, der Fan natürlich schon am Ende wirklich manchmal zum 12. Mann werten kann. Aber grundsätzlich ist der Sport ja, verliert ja nicht seinen Wert, nur weil ich mit meinem dicken Arsch nicht im Stadion sitze.
Das Komische ist aber als Beobachtung, dass allein das Stadion, das Fußballstadion an sich, die einzige Echokammer ist, die besser wirkt, je voller sie ist. Also das kann man einfach sagen. Ich war ja vor kurzem in der Alten Försterei, um dort zu lesen. Und ich dachte noch, wie wird das wohl, wenn die Bayern kommen? Und es ist so ein merkwürdiges Gefühl gewesen. Ich habe mir das Bayern-Union-Spiel probiert anzuschauen. Ich habe nach 10 Minuten einfach ausgemacht, habe gedacht, ich könnte ja jetzt auch einfach Richtung Köpenick fahren, mich ganz allein 2 Straßen weiter hinstellen und würde wahrscheinlich die Kommandos von Thomas Müller hören. Das war schon, also das hat den Fußball gleichzeitig mir näher gebracht, weil ich dachte, man hört das jetzt alles und gleichzeitig noch mehr von mir entfernt. Das war ein ganz, ganz komisches Gefühl.
Ja. Niemand, ich muss mal gerade das Zitat dazu finden, weil ich heute den Kommentar von Christoph Kner in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe.
Was sich immer lohnt.
Der geschrieben hat, jede Industrie hat das Recht, also hat sozusagen von der Vermessenheit, von der du ja ein bisschen auch gerade gesprochen hast, Micky, gesprochen und hat dann gesagt, jede Industrie hat das Recht auf Selbstrettung und zulässig bleibt der Versuch, das Leben mit dem Virus zu lernen. Also das gilt ja letztlich für alle. Das haben wir ja in der Rudelbildung auch schon mal versucht, kurz so zu thematisieren. Das gilt natürlich eben auch für den Fußball. Aber es ist, also was glaube ich auch ein bisschen rauskommt, ist so der Zwiespalt. Weil auf der einen Seite hat man natürlich irgendwie das Gefühl, dass der Fußball ohne Fans gar nichts ist, ohne eine volle Südtribüne, ohne ein volles Millantor-Stadion, ohne ein volles Stadion, wo auch immer. Auf der anderen Seite hast du natürlich völlig recht. Auf der einen Seite wird immer gesagt, nichts ist größer als der Verein, nichts ist größer als der Fußball. Aber ne, auch ja ein Satz, der aus der Fan-Ecke kommt.
Klar.
Und dann heißt es aber ohne Fans ist der Fußball aber auch nichts und der Verein schon gar nicht.
Ja.
Das ist interessant. Also jetzt mal völlig wertfrei.
Ja, ist schon spannend, ne? Also wie wichtig man sich dann doch am Ende selbst nimmt und sagt, ja, wenn wir nicht hier sind, dann muss auch nicht gespielt werden. Wo man, das kann man wirklich sagen, das ist einfach Quatsch. Das ist einfach Quatsch.
Aber ist nicht das Entscheidende, das Fehlen der Fans, ist nicht da das Entscheidende, dass die Rückkopplung mit sich selbst fehlt? Also Matthias Brandt hat das in dem Interview mit dem Tagesspiegel, mit dem Kollegen Benjamin Apicius ganz wunderbar gesagt. Er hat gesagt, wenn ich alleine zu Hause vor dem Fernseher sitze, auf dem Sofa, dann sehe ich mich ja nicht verbunden mit den Spielern, sondern mit den anderen Fans. Die sind sozusagen stellvertretend für mich da. Was passiert aber, wenn dieser Stellvertreter fehlt? Wenn man also selbst nicht mehr anwesend ist bei dem Spiel? Ja. Das ist ja die Frage, die wir uns beantworten müssen.
Total. Ja, ist ja wirklich eine spannende Sache, was man mal, also das, der Event-Charakter, ne? Also ich will jetzt nicht Fußballspiele mit Mario Barth Shows im Olympiastadion vergleichen, aber häufig kommen die Leute natürlich auch, um sich selbst zu feiern. So, und das merkst du natürlich in diesen Momenten halt eben auch. So, und wenn du aber als Fanschar dann aber auch noch der eigenen Wirkmacht bewusst wirst, weil du halt eben deine eigene Mannschaft zu einem 3:2 gegen Malaga pusht oder zu einem spektakulären Spiel gegen Inter Mailand oder was weiß ich, dann hast du natürlich auch als Fan sogar auch noch, greifst du auch noch in die sportlichen Belange ein, so wie das warme Thermometer, das am Ende den Messwert verändert. So, jetzt sind wir schon
da sind wir schon wieder bei Markus Babbel und der Heisenbergschen Unschärfetheorie.
Die Beisenherz'sche Unschärferelation. Ja.
Es ist aber auf jeden Fall also eine interessante Diskussion. Übrigens eine Diskussion, die ja auch eigentlich gar nicht zugelassen wird. In unseren Zeiten gibt's ja sowieso immer nur Schwarz-Weiß. Also entweder ist man für uns oder gegen uns, für Fußball mit Fans, oder man ist quasi ein Vertreter der fiesen Fratze des Kapitalismus im Sport.
Also es stimmt ja am Ende beides.
Es ist wirklich interessant und insofern ist natürlich das, was wir gerade erleben, ein letztlich auch ein interessantes Experiment. Ich habe ja zwei Momente des Fußballs erlebt. Ich habe eben auch Samstag 15:30 Bring Back 15:30, die digitale Rudelbildung hat mir genauso geholfen wie euch auch. Also für alle, die vor dem Fernseher gesessen haben und gedacht haben, das ist nicht mehr mein Fußball sozusagen, das ist total öde. Wir können uns da nur andienen, sage ich mal, als nee, zumindest
das können wir wie niemand sonst.
als Soundersatz, ihr könnt ja mal reingucken bei uns im YouTube-Kanal, youtube.com/fußballmml, haben wir eben unter Bringback 15:30 bis 17:20 Uhr ungefähr einfach mit euch zusammen ein bisschen kommentiert, was wir da sehen, und ansonsten über Fußball geredet. Das war sehr, sehr lustig und sehr, sehr hilfreich. Am Samstag, beziehungsweise am Sonntag, habe ich dann das Spiel FC St. Pauli gegen den ersten FC Nürnberg geguckt und ja vorher auch für St. Pauli zusammen mit Ewald Lien und danach eben auch moderiert. Und das war halt eine komplett andere Kulisse, weil normalerweise findet das Ganze im Stadion statt. Normalerweise hast du diese Euphorie und auch die Emotion des Spiels irgendwie ja miterlebt, hast dieses Fan-Erlebnis gehabt und bist dann sozusagen ein bisschen euphorisiert danach in die Sendung reingegangen. Diesmal waren wir komplett ab vom Schuss. Wir konnten das Stadion sehen, mussten aber aus dem Knust, also 800 Meter ungefähr vom Stadion entfernt, senden. Und da sind zwei Dinge passiert. Erstens hast du die ganze Zeit immer versucht, so nach der eigenen Körperspannung in der Sendung zu suchen, die nicht da war, weil du halt nicht mittendrin warst. Und das Zweite war, dass dieses Spiel jetzt, also insbesondere vom FC St. Pauli, jetzt nicht unbedingt das Beste war, was sie in der Saison geleistet haben. Und das dann auch
noch ohne Atmos. Und die haben ja wirklich, also was haben die da teilweise abgerissen?
Also das haben, genau. Und das dann auch noch ohne Atmosphäre, ohne Fans, ohne sozusagen der Teppich der Dinge auch der schlechten Fußball auch übertünchen kann, zu erleben, das macht's dann ehrlicherweise auch noch doppelt schlecht.
Ja, vor allen Dingen schwierig, gerade bei einem Verein wie St. Pauli, das ist ja nun mal 90% Fan und 10% Fußball.
Genau. Ja.
Vergleichbar ja mit Union gestern eben auch.
Genau.
Ist ja die gleiche Soundkulisse ja fast.
Ja. Genau, ja, ja. Und dann hast du, klar, du hast, also es gibt bei manchen, wir haben ja schon mehrfach drüber gewitzelt, wenn es um Wolfsburg ging oder so, aber das spielt natürlich tatsächlich eine Rolle. Also der, ich meine, auch vom FC Köln ist überliefert, dass die Stimmung immer fantastisch ist, dass eigentlich dann nur der Fußball immer gestört hat. Und das gilt also jetzt in den nächsten Wochen verstärkt und wird natürlich auch die Meisterschaft beziehungsweise den Abstiegskampf maßgeblich mitbestimmen in der Situation, wenn es runtergebrochen ist auf den reinen, auf die reine sportliche Darbietung und
auf
du
die
halt
rheinische.
Einfach eine Atmos- auf die rheinische und du die und du wie Jan, ich wollte es erst mit Kreisligaplätzen vergleichen, aber stimmt ja gar nicht, weil auf Kreisligaplätzen ja dann sogar noch vergleichsweise viel los ist,
ne? Da habe ich ein schönes Zitat mitgebracht von dem Berliner Kabarettisten Frank Lüdecke, der montags immer seine Kolumne schreibt im Tagesspiegel, der schrieb: Ich sehe Hertha lieber als ambitionierten Bundesligisten unter Kreisliga-Bedingungen als umgekehrt.
Ja, okay, ja, wer wollte da widersprechen? Ja, Hertha sicherlich eine der positivsten Erscheinungen dieses Wochenendes, natürlich wie für die
auch,
Hertha,
ne?
Üblich. Ich wollte gerade sagen, sehr ambivalent natürlich zu sehen, aus sportlicher Sicht gut. Ich habe mich auch wirklich für Labbadia gefreut, von dem ich sagen muss, dass ich den im Laufe der letzten Jahre mehr und mehr schätzen gelernt habe. Und ich auch, also klar, es ist das erste Spiel unter Labbadia, aber es zeichnet sich schon mal zart ab, dass das auch der richtige Typ für diesen Verein ist. Was er gesagt hat in Bezug auf die nicht so ganz so kontaktlosen Torjubeleien. Das ist natürlich nicht ganz unkritisch zu sehen, wenn er sagt, ja, das ist Emotion und das so nach dem Motto, das ist Emotion, das darf man nicht so eng sehen. Da hat natürlich Kohfeldt von Werder Bremen, Florian Kohfeldt, wieder in der ihm eigenen sehr besonnenen Art sehr richtig gesagt, dass das einerseits natürlich nachvollziehbar ist, dass Labbadia das sagt, andererseits setzt er damit natürlich alle anderen auch unter Druck. Und das stimmt ja, klar, du hast dieses Hygienekonzept und alle sollen sich irgendwie vorbildlich verhalten. Dann hast du Spieler, die sofort anfangen, sich wieder gegenseitig zu küssen und zu umarmen, dass man fast das Gefühl hat, man ist schon wieder mitten im Livestream von Kalou. Und dass der Trainer dann sagt, ja, das sind Emotionen, das muss man denen auch zugestehen. Das ist natürlich menschlich nachvollziehbar, aber wir dürfen nicht vergessen, auch dieses Hygienekonzept steht pausenlos auf dem Prüfstand und darauf fußt auch ein bisschen die Weiterführung der Bundesliga. Also die Gesundheitsämter der jeweiligen Bundesländer, Kommunen und Städte haben da immer noch ein sehr genaues Auge drauf, was da auf dem Feld geschieht. Da sollte man dann doch etwas penibler sein, was das angeht.
Aber ist denn überhaupt sicher, dass Boyata und Marco Grujic nicht einen Haushalt gemeinsam führen?
Naja, führt nicht gefühlt jeder Verein im Moment gerade einen Haushalt, aber
ja, außer Schalke, deren Haushalt ist wieder im Arsch.
Oh. Da müssen wir übrigens gleich auch nochmal drüber reden, ob nach dem 0-4, passenderweise 0-4, gegen Dortmund bei Schalke nicht die Insolvenz vielleicht die bessere Lösung gewesen wäre.
Ja, und natürlich die tolle Torwartdiskussion. Hätte man dann nicht ohne Zuschauerdruck den Nübel doch ins Tor stellen können?
Ja, das war ja.
Oder, vielleicht, und wir haben ja gerade darüber geredet, dass Corona einfach viel zutage bringt. Auch der möglicherweise völlig ohne Not geborene und idiotische Wechsel von Fährmann damals im Tor. Der ein oder andere wird sich noch daran erinnern, dass er mal als Schalker Urgestein zwischen den Pfosten beim FC Schalke 04 gestanden hat. Na gut, aber das ist alles gleich Themen von gleich. Ansonsten, was das Hygienekonzept angeht, es hat ja, und das sieht man so ein bisschen auch an dem Torjubel bei Hertha, so ein bisschen absurd ist es ja, wenn der Co-Trainer beispielsweise mit Mundschutz neben dem Trainer ohne Mundschutz sitzen muss. dann hast du natürlich irgendwie so relativ viele Momente, wo du irgendwie denkst, ja, so richtig stimmt das jetzt aber alles irgendwie auch nicht zusammen. Auch, dass die Ärzte dann mit Mundschutz den Spieler ohne Mundschutz irgendwie behandeln, wo man immer die ganze Zeit denkt, aber alle sind doch mehr oder weniger sowieso schon in Quarantäne. Ich finde aber auch, ganz ehrlich, so dieses, dann wird's dann auch so Twitter-esk, ne? Dass man so sich wie so ein penibler Denunziant sich jedes kleine Mini-Ding raussucht, wo man jetzt nochmal mit dem Finger drauf zeigen könnte und sagen könnte, guck mal, aber das da ist jetzt vielleicht nicht so ganz rund. Im Grundsatz muss man doch erstmal einfach konstatieren, dass es der DFL gelungen ist, ein Konzept auf die Beine zu stellen. Die Ämter, es sind ja nicht nur die Politiker, sondern vor allen Dingen auch, Micky, du hast gerade gesagt, Gesundheitsämter, die jetzt erstmal nicht im Verdacht stehen, da in irgendeiner Art und Weise sozusagen aus politisch-populistischen Ambitionen heraus Dinge zu entscheiden, sondern man hat all diese Institutionen davon überzeugt und hat einen sehr soliden, Klammer auf, minus Hertha, Klammer zu, sehr soliden Spieltag über die Bühne gebracht.
Ja.
Und das ist zunächst erstmal, finde ich, aller Ehren wert, à la Bonheur.
Ja, das ist à la Bonheur. Das hast du doch nur gesagt, um mich zu triggern. Das war so ein Triggerwort, ne?
Natürlich.
Ich will es nur. Leute, ich freue mich, das hat endlich mal zur Sprache. Das war à la Bonheur. Vater, die ganze Bundesligisten gemacht haben, von den Bayern bis über Union Berlin und so Hertha Kopp ist geschenkt. Da setze ich mich mit dem dicken Wams drauf und da hülpfe den Mantel durch Schweiß. Das war à la Bonheur. Was mich persönlich, wo ich wirklich die Faxen dicke habe, ist, wenn ich heute Morgen die Bild aufschlage und hier plötzlich sehe, wie der Habeck, der Tofu-Hitler, der deutsche Schnitzel teurer machen will, da sag ich, da platzt mir die Hutschnur, da platzt mir das Magenband vor Wut, das soll, wo soll das hingehen, dass jetzt das Kotelett demnächst über 2 Euro kostet, was soll man denn, soll ich jetzt 1 Kilo Hack da über 3 Euro zahlen, da platzt mir, da sag ich, Silvia, mir zählen aus, ich will nicht mehr, nehmt den Flieger selbst. Flugsteig auf, so.
Also klappt aber ganz gut mit dem Trigger. Klappt aber sehr gut mit dem Trigger. Ja.
Ich finde es immer wieder bemerkenswert, auch nach 3 Jahren, Micky, wie sehr du dich dagegen verwehrst und den Quatsch dann nicht mitmachst. Aber muss man nicht konstatieren, es gibt direkt 2 Profiteure der Wiedereröffnung der Bundesliga. Die einen sind die Hersteller von extrem langen Mikrofonangeln.
Ja.
Also das muss man sagen, wenn Sky auch, so 8 Meter lange Teleskopmikrofone ins Stadion hält, wie gesehen bei dem Pauseninterview in Leipzig, das ist schon
grotesk. Der großartige Wayne Schlegel, einer meiner Lieblingstwitterer, schrieb auch, es ist nicht Ebola.
Genau. Oder war das Aufbauen eines Mikrofonständers technisch nicht möglich? Das muss man ja auch mal hinterfragen. Und die anderen sind natürlich die grandiosen Schlagzeilenschwurbler der Bild am Sonntag, die tatsächlich getitelt haben, endlich wieder Torona.
Oh, oder auch die Welt, oder die Bild auch, die Welt bewundert uns für unser Geistermärchen. Wo du sagst, naja, Leute, also
Aber da finde ich, muss man sagen, die Marca in Spanien hat getitelt Ero del Silencio.
Ja, das toll, oder? Ja, aber das ist doch super, oder? Das ist doch, es hat ja sowieso, also das haben wir ja nun auch festgestellt, also die Welt hat auf die Bundesliga geblickt, weil sie natürlich alle, wir sind jetzt ja so ein bisschen die Laboraffen, muss man sagen, und natürlich blicken alle so England, Italien, Spanien, aber auch natürlich die USA blicken auf den Feldversuch, also auf den Spielfeldversuch in diesem Falle, Bundesliga, um zu schauen, ist das praktikabel? Und dann gibt es ja die BBC schreibt, die deutsche Bundesliga hat einen Eindruck gegeben, wie die Premier League und andere Top-Ligen aussehen könnten, wenn sie zurückkommen. The Guardian hat geschrieben, es war eine seltsam klinische Sache, die wahrscheinlich eher für ungewohnte Hygieneroutinen, eine gespenstische Atmosphäre und seltsame Ellenbogenchecks in Erinnerung bleibt. Und interessant fand ich unter anderem auch Mundo Deportivo, die geschrieben haben, der Neustart der Bundesliga zeigt, wie der Fußball in naher Zukunft sein wird. Es wird gespielt, aber ohne Leidenschaft. Es kehrt eine Liga zurück, aber nicht der Fußball. Und es wäre gut gewesen, wenn in der Bundesliga eine Schweigeminute für die Corona-Opfer gehalten worden wäre. Da sagen ja manche, naja, also streng genommen waren es 90 Schweigeminuten. 90
Schweigeminuten gab es ja.
Ja, ja, aber interessant. Also selbst CNN hat gesagt, die Bundesliga ist die erste große europäische Fußballliga, die wieder den Spielbetrieb aufnimmt. Vielleicht bietet sie in mancher Hinsicht eine Vorlage, wie die amerikanischen Sportligen weitermachen könnten. Ja, also von daher.
Und einer, der die amerikanische Sportliga kennt, nämlich die Major League Soccer, hat sich auch zu Wort gemeldet in seinen sozialen Kanälen. Zlatan Ibrahimovic vom AC Mailand hat gesagt, so sind die Deutschen. Sie kündigen es an, sie machen es, grazie Bundesliga. Und da sag ich, komm, aus härter Sicht, wir haben den 35-jährigen Ibisevic gerade wiederbelebt mit Bruno Labbadia. Ibra, wenn es in Mailand nichts mehr wird, wenn die Italiener nicht mehr spielen, kommst du im Sommer nach Berlin und dann bilden die beiden zusammen das älteste und ekligste Sturmduo der Welt. Das wäre mein absolut. Ibise, also das nochmal auf die alten Tage. Ibrahimovic und Vedat Ibisevic im Sturm. Das ist unangenehm.
Oh, das ist aber krass.
Da kommt die Crazy Gang aus Wimbledon nicht mehr gegen an. Das möchte ich sehen in Berlin.
Das wäre aber eine harte Nummer.
Dann aber auch die Boatengs noch dazu.
Überleg mal.
Ja, vielleicht ruft ja dieses Mal auch jemand zurück. Übrigens, Post von Wagner hat sich heute auch damit
wieder
beschäftigt.
Nicht schon wieder.
Ja, natürlich, Wagner.
Jedes Mal.
Aber er hat geschrieben, betrifft, wie ich die Geisterspiele erlebte. Also er hätte ja auch sagen können, liebe Geister oder so. Und es war interessant, er so, zunächst deprimierend. Die leeren Tribünen sind wie Friedhöfe früherer Bewohner, wie eine Welt ohne Bäume und Blumen. Dann der Augenblick, als die Spieler herauskamen. Und jetzt sind sie wie Vögel, die aus ihren Käfigen fliegen, in denen sie eingesperrt waren. Wie würden sie spielen? Sie spielten großartig. Keiner täuschte ein Koma vor, aus dem er 2 Minuten später erwachte. Kaum gelbe Karten, keine einzige rote. Wir sahen einen Fußball, wie wir ihn als Kinder spielten. Da ist der Ball. Wer ist geschickter? Wer hat mehr Tricks? Wer ist schneller? Wer ist pfiffiger? Da muss man ja fairerweise sagen, das war der Fußball auch schon, also vor Corona. Wer hat mehr Tricks? Wer ist geschickter? Wer ist schneller am Ball? Das war vorher auch schon so. Muss man dazu sagen. Und dass es kaum gelbe Karten und keine einzige rote gab. Das mag wahrscheinlich wirklich an diesen, sagen wir mal, an Kontaktressentiments gelegen haben, dass man im Zweifel vielleicht wirklich sich dagegen entschieden hat, allzu sehr sich einem mit beziehungsweise Gegenspieler zu nähern, oder?
Um Mike zu zitieren, das ist ja die klassische Grätschenfrage.
Ist die Grätschenfrage, absolut. Und die Grätschenfrage ist auch die richtige Frage, weil das mit den gelben Karten mir nämlich tatsächlich auch aufgefallen ist. Und ich auch das Gefühl hatte, dass so das Pressing ist weniger, also die Geschwindigkeit ist ein bisschen weniger geworden. Hat man ein bisschen auch bei Bayern gestern sehen können, die ja mit Zuschauern Fußball gespielt haben, der sogar mich vom Hocker gerissen hat. Und ich gestern dachte, ja, da ist der langweilige Bayern-Fußball zurück.
Man muss auch fairerweise sagen, Union ist jetzt auch ein Gegner, der hätte die Bayern-Mannschaft womöglich auch vor ausverkauftem Haus jetzt vielleicht nicht unbedingt zur Ekstase getrieben, oder?
Ja, richtig, aber in Vorgriff sozusagen auf das große Duell gegen Borussia Dortmund habe ich mich dann auch gefragt, irgendwie, wie das wohl wird, ist spannend. Also das wäre wahrscheinlich ein großes Fußballfest geworden. Und es ist spannend, wenn jetzt die beiden besten Mannschaften gegeneinander spielen, mal zu sehen, ob die dann halt eben auch 90 Minuten volles Tempo gehen oder ob man, und das jetzt so ein bisschen irgendwie auch diese These, wenn du 3-4 Mal mehr hintenrum spielst, hast du ja dein Publikum damals, als es noch Fußball mit Fans gab, nervös gemacht. Ja. Dann kamen die ersten Pfiffe, dann wird's unruhig und so weiter und so fort. Das fällt hier alles weg.
Ja, stimmt. Ja.
Gab's eigentlich, wichtige Frage, gab's, ich habe das Spiel nicht gesehen, eine Reklamierarmbeuge von Manuel Neuer? Also das ja. Oder ist sowas dann auch auf der Strecke geblieben? Können wir uns nicht mal mehr darauf verlassen?
Also dadurch, dass kein Tor fiel, gab es natürlich auch keinen Reklamierarm. Der fällt ja.
Der braucht ja keine Gegentore, um zu reklamieren.
Das ist absolut richtig.
Aber was ich mich wirklich frage, ist, ihr habt das vorhin ganz kurz angesprochen, da habe ich gezuckt. Jetzt haben wir doch diese ganze Theorie von ein Stadion, das Tore schießt. Ja, also die Anfield Road in Liverpool, das Westfalenstadion unter Volllast. Das sind Tore, das sind Stadien, die den Ball ins Tor schreien können. Das haben wir gesagt. Ja. Ich fände es wahnsinnig interessant, jetzt demnächst mal wieder den FC Liverpool vor leerer Kulisse spielen zu sehen, zu gucken, gibt es einen merklichen Unterschied? Denn eines hat ja Borussia Dortmund gegen Schalke gezeigt. Wir haben immer davon gesprochen, das Westfalenstadion, das ist dieses allumfänglich präsente Stadion, da ist der Fan der 12. Mann. Aber das ist der höchste Derby-Sieg in über 50 oder fast 55 Jahren gewesen. Die schießen also ohne Zuschauer 4 Tore, halten den Vorsprung, zaubern. Die beiden Tore von Guerrero waren toll, was Haaland da gespielt hat. Also es scheint ja so zu sein, dass wir auf der einen Seite haben, die Zuschauer als 12. Mann können den Ball ins Tor schreien. Auf der anderen Seite, und Micky hat es Zuschauerdruck genannt, kann es auch sein, dass es die Mannschaften befreit hat. Und ich habe überlegt, alle feiern jetzt Julian Brandt. Hätte der all diese Tricks auch auf den Rasen gebracht, wenn 80, 85.000 zugeschaut hatten? Oder ist es ein bisschen auch die Befreiung, dass man das Gefühl hat, ey, das ist so halb wie im Training, ich zeige jetzt mal, was ich habe, weil es sehen ja eh nur meine Mitspieler, weil man das Fernsehen aus dem Bewusstsein ausklammern kann.
Ich finde es so interessant, dass du immer Julian Brandt als Beispiel dafür ins Feld führst. Der ist mir bislang eigentlich noch nie aufgefallen, dass der jetzt irgendwie vor Publikum plötzlich komplett gehemmt wäre. Also der hat doch Sachen gemacht, die habe ich doch zuletzt von ihm ebenfalls immer wieder mal gesehen. Also das wundert mich, dass der so ein Beispiel dafür sein soll.
Aber nicht, weil er so viel besser ist als sonst, weil ich gefühlt, da war noch mal, der hat ja auch gesagt, es war wichtig, dass man für sich selber den Spaß wiederfindet. Also wenn schon die Absenz des Publikums festzustellen ist, muss man wenigstens selber aus sich heraus so diese intrinsische Motivation finden. Und das hat er ja geschafft. Aber ich fand trotzdem, dass im Kicker stand zum Beispiel bisschen zu viel Hackespitze 1-2-3. Und ich fand das halt gar nicht. Ich dachte, wie erfrischend, dass die wirklich anfangen, so zu zaubern.
Voll.
Und ich glaube auch, dass das auf der einen Seite richtig ist, dass wenn ein Spiel knapp ist, wenn es ein Viertelfinale in der Champions League ist, wenn es auf die Meisterschaftsentscheidung zugeht, ein Stadion wie das Westfalenstadion oder eben auch die Anfield Road ein Faktor sein kann, dass es aber in im Alltag oder jetzt auch hier im Derby durchaus auch dazu führen kann, dass die Fußballer noch ein bisschen enthemmter Fußball spielen, als sie es vorher getan haben, weil sie in so einem Gefühl sind, dass sie mehr dürfen und mehr zeigen können, was sie denn können.
Ja, ja, absolut. Voll. Und vor allen Dingen die intrinsische Motivation, um bei diesem Begriff zu bleiben, die kommt natürlich in diesem Falle von den Mitspielern, die dir einfach Freude machen. Und da gibt es ja bei Borussia Dortmund ja ausreichend. Ich glaube, da hat dann jemand wie Julian Brandt einfach großen Spaß. Und da kommt dann die Motivation wirklich aus sich selbst heraus, dass halt einfach die 10 Mitspieler dir so Spaß am Spiel machen, weil sie halt eben auch mitziehen. So, sie kommen ja raus wie Kanarienvögel, die im Käfig gefangen waren und sind wahrscheinlich einfach happy, dass sie mal wieder im Stadion einfach Fußball spielen können. Lukas, gerade du und ich, wir können das ja insofern auch ein bisschen nachvollziehen, weil wir ja mehr oder weniger wöchentlich darauf warten, dass unsere regionale Regierung sagt so, ihr dürft jetzt auch wieder spielen miteinander. Und was meinst du, wie wir da erstmal aufs Feld rennen?
Meinst du, ich werde da nächste Woche von berichten, weil wir ja jetzt mit der Autorennationalmannschaft am Mittwoch wieder loslegen. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben in Berlin-Mitte ja immer die Hälfte eines Platzes und da spielen wir dann meist 8-8. Jetzt müssen wir die Hälfte des Platzes halbieren und dann haben jeweils eine Achtergruppe ein Viertel des Platzes, um Torschüsse zu trainieren. Es geht langsam wieder los. Zweikämpfe darf man nicht führen. Ich sag, mir kommt das entgegen. Das ist eher mein Fußball. Aber ich bin mal gespannt, wie das wird. Dass man die Kameraden nach 2 Monaten mal wieder sieht. Aber dass man dann wirklich da steht, in jedem kleinen Tor, man kennt ja diese D-Jugendtore, steht dann ein Torwart und dann sind auf der einen Seite 8 Schriftsteller, auf der anderen Seite 8 Schriftsteller und machen anderthalb Stunden Torschüsse und Flanken. Ich bin ganz gespannt, ich werde berichten. Der Fußball
ist als nix,
in kleinen Schritten wieder los, auch auf unserem Niveau.
Ja, ich weiß ja, ich habe ja jetzt immer mal wieder mit meiner Tochter im Park einfach mit so einem Gummiball Fußball gespielt und du glaubst nicht, also ich habe eine zutiefst tiefe Befriedigung darin empfunden, eine Vierjährige auszudribbeln. Und ich habe auch gar nicht aufgehört. Also also ich bin wirklich an dem lowest point überhaupt, rock bottom, würde man sagen. Und habe das wirklich sehr genossen. Also von daher auch für mich ganz nicht früh genug wieder losgehen.
Ich möchte übrigens an dieser Stelle, damit du in diesem Gefühl des Hochgenusses bleibst, möchte ich mal wieder an die alte, neue Rubrik erinnern, dass wir dich ja fit machen sollen für den Doppelpass.
Ja, ich muss Pit Gottschalk unbedingt antworten. Der hatte mich schon per WhatsApp angeschrieben, dass ich jetzt mal irgendwann demnächst einmal dann dahin gehe. So, vor Publikum wird's ja bis auf Weiteres auch nichts mehr werden. Also, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich gehe erst dann dahin, wenn wieder Leute meine schalen Witze im Studio beklatschen können, in irgendwelchen gespannt getragenen Trikots, dann wird das ja vor 2021 nichts. Also muss ich jetzt Pit langsam mal sagen, so, ich komme dann und dann.
Vielleicht kann ich ja die Kollegen von den Online-Marketing-Rockstars, den Podstars, also unser Backbone quasi hier bei Fußball MML, kurz mal darum bitten, dass wir diesen großartig vorbereiteten Jingle an dieser Stelle mal einspielen. Genau. Ich glaube nämlich, dass Lukas ein paar Informationen vorbereitet hat. Und deswegen, meine Damen und Herren, liebe Kinder, halten Sie sich fest. Kommen wir jetzt zu einer Rubrik, die wir schon lange nicht mehr gehabt haben hier bei Fußball MML, und daran merken wir, dass trotz Corona das Leben so langsam zurückkommt.
Fit für den Doppelpass mit Lukas und Mike.
Micky, um dich fit für den Doppelpass zu machen, folgende Information.
Jawohl.
Der BVB ist jetzt der erste Erstligist, bei dem zwei Teenager in einer Saison zweistellig getroffen haben.
What? Wirklich, also
Jadon Sancho hat bis zu seinem 20. Genau.
Ach so, Quatsch, Blödsinn. Sancho und Haaland natürlich, klar.
Zehn Tore Sancho bereits. Hatte zu dem Zeitpunkt, als er noch nicht 20 war, der hatte ja mittlerweile Geburtstag gehabt, hatte er schon 14 Tore.
Ja.
Und zweiter Fun Fact, der Trainer Bayer Lorzer hat in der Hinrunde als Kölner Trainer gegen Mainz gespielt und jetzt am Wochenende als Mainzer Trainer gegen Köln. Auch, glaube ich, ein Novum in der Liga.
Wie verrückt eigentlich, ne?
Ist so schön bescheuert. Und man muss aber übrigens sagen, fit für den Doppelpass, Markus Söder, ich meine, deine große Schulter, die menschgewordene Schulter, von der du immer sprichst, wo du dich anlehnen möchtest, dann wirklich dein zukünftiger
Kanzlerkandidat,
war jetzt auch im Doppelpass.
Richtig.
Das gebiert eine Zwangsläufigkeit, dass du da auch mal vorbeikommst. Also jetzt geht's auch gar nicht mehr anders. Wenn Söder da war, muss Beisenherz direkt darauf folgen. Ja, meine Meinung.
Ich finde aber auch, dass Kalmund und Basler dann auf jeden Fall auch da sein müssen.
Oh Gott, was für ein Line-Up.
Söder, Kalmund und Basler.
Ja, ist konsequent.
Das ist ja schön.
Nur konsequent.
Übrigens muss man ja mal sagen, ne, da wird irgendwie wochenlang darüber spekuliert, ob die Bundesliga die Vorbereitung, haben die eigentlich genügend Vorbereitung, um wieder sofort fit zu sein und Leistungsfußball zu spielen. Wie wird das wohl, wenn die Bundesliga zurückkommt und überhaupt? Und was passiert? Wer schießt das erste Tor? Haaland.
Ja, das ist wirklich, eine Ignoranz, muss man fast sagen, oder? Den Umständen gegenüber. Das geht einfach los und das interessiert ihn einfach gar nicht. Der macht genau da weiter, wo er aufgehört hat, als wäre nie was gewesen. Sehr schön ja auch das Interview mit Olli Müller, ne? Mit dem hochverehrten Kollegen Olli Müller, der ihn darauf ansprach, warum denn die Mannschaft quasi, also geschlossen auf die Südtribüne zugegangen ist und dann am Ende gejubelt hat. Und da hat er dann quasi auf Englisch, Haaland hat ihn dann auch wirklich angeguckt wie Ivan Drago Rocky Balboa, kurz bevor es auf die Fresse gibt, und sagte nur, ja, why not? Und dann fragte Olli Müller noch so, was war denn das? So, war das, also für wen? Ja, für die Fans. Ja, und was wollen sie damit sagen? Dass die Fans alles sind oder was? Ja. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Interviews mit Haaland sind sowieso immer eine Sensation. Hatten wir doch vor der langen Pause auch.
Total.
Wo man so dachte, was ist das? Welchem Kastorf-Theaterstück schaue ich hier denn hier gerade eigentlich zu? Also was ist das? Oder ist das eine Performance? Und wer steckt dahinter? Und ist das überhaupt Haaland oder ist da jemand in dessen Körper gefahren, um mal wieder richtig, richtig gutes Fernsehen zu machen? Also ich liebe die Haaland-Interviews. Dafür geht nichts drüber.
Bin auch großer Fan. Also so total.
Ein bisschen der legitime Nachfolger von diesem Boxer im
Ach so, Norbert Gruppe, der König, der Prinz der von Homburg. Sagt. Ja, genau. Der übrigens, Fußballfans werden es womöglich nicht wissen, der Prinz von Homburg, Norbert Gruppe, der später die Rolle des Viggo in Ghostbusters 2 besetzte. Weiß auch nicht jeder.
Und warum weißt du das?
Ja, weil ich bin fit für den Doppelpass, deshalb weiß ich das.
Übrigens, noch ein Fakt, ganz wichtig, weil wir ja immer noch davon sprechen, dass Lewandowski eventuell den Gerd-Müller-Rekord knacken wird. Ja. Er hat ja per Foul-Elfmeter in der 40. Minute gegen Union getroffen und ist damit, und jetzt haltet euch fest, der erste Spieler in den Top 5 Ligen, der die 40-Pflichtspieltor-Marke geknackt hat in dieser Saison.
Das ist echt krass. Das ist wirklich, wirklich
33
wirklich
Spiele,
beeindruckend.
40 wow. Tore und der wundervolle Dialog, der sich dann auf Instagram bei Kicker darunter entsponnen hat, als einer direkt schrieb, einer von diesen Nerv-Kommentatoren, Besserwissern, der direkt schrieb, aber Haaland hat doch 41 Tore. Und dann hat der Kicker-Redakteur, der das zu verantworten hatte, direkt so ein bisschen wie der Polizist in Berlin, der den Corona-Gegner in Mundtot gemacht hat mit seinem Putin-Argument, hat direkt einfach runtergeschrieben, ja, aber Haaland hat in der Hinrunde nicht in einer der Top-5-Ligen gespielt. So, auch noch mal die schöne Watschen für die österreichische Bundesliga. Aber er hat ja recht. Also,
ja, klar.
Haaland 41 Saisontore, aber der einzige Stürmer aus den Top 5 Ligen, der jetzt schon 40 Tore hat, ist Lewandowski. Und ich bin mir sicher, so wie Brazzo auch es im Interview gesagt hat, der wird auch den Gerd-Müller-Rekord knacken in diesem Jahr.
Klar, da hat er ein bisschen Glück gehabt, ne? Also vielleicht Corona nur seinetwegen, damit er nicht so lange wegen der Verletzung ausfällt. Sondern wieder fit ist im
Fall der Verletzung ist aber auch eine gute Überleitung, denn das wird natürlich noch interessant jetzt zu sehen, was noch so in den nächsten ein, zwei Wochen passiert. Ne? Also die Trainings- und natürlich auch Spielintensität ist natürlich eine hohe. Und wenn die jetzt plötzlich wieder ran müssen und die waren lange Zeit in Quarantäne, haben, wie Philipp Köster von Elf Freunde richtig sagte, maximal vielleicht mal Klorollen hochgehalten fürs Internet, das wird jetzt natürlich auch noch spannend zu sehen, inwieweit sich das in den nächsten Wochen auf die Verletzungsanfälligkeit auswirkt. Diverse Vereine haben ja jetzt auch schon unter erhöhtem Personalausfall zu leiden. Ich glaube, Borussia Dortmund ebenfalls. Da sind dann auch nochmal spontan Leute ausgefallen. Rainer ja auch. Das wird noch interessant sein zu beobachten.
Wobei ich dort, ich such's gerade mal raus, aus dem weiteren Dortmunder Umfeld eine Nachricht bekommen habe, um mal wieder eins der schönen Gerüchte in die Welt zu setzen, dass weder Witzel noch Can wirklich verletzt waren, sondern einfach intern gegen die Corona-Regeln verstoßen haben und deswegen erstmal für dieses Spiel aus dem Verkehr gezogen wurden.
Ja. Ja, das wird natürlich jetzt noch häufiger der Fall sein. Ne? Also solche Dinge werden uns immer wieder begegnen, dass es da interne Maßnahmen geben wird. Weil ich meine, du siehst es ja auch an Leuten wie eben Heiko Herrlich, dass das nicht für alle so einfach ist, das immer umzusetzen. Wie gesagt, wir haben es ja hier auch nicht nur mit Fußballern, sondern halt eben auch mit Menschen zu tun. Und die verhalten sich halt eben nicht immer gemäß der Maßnahmen. Beziehungsweise Markus Gisdol vom FC Köln hat ja jetzt auch, also er sprach jetzt von Opfern, die gebracht werden müssen. Da schlug ihm jetzt nur wenig Mitleid entgegen. Aber es ist tatsächlich eine etwas absurde Situation. Du hockst da als Profi in deinem Hotel, bist komplett abgeschottet und draußen sitzen sie alle schon wieder in den Eiscafés und Biergärten. Also die Absurdität der Situation ist schon nicht ganz wegzudiskutieren.
Apropos Opfer, die gebracht wurden. David Wagner durfte 5-mal auswechseln und war der Erste, der es getan hat.
Ah ja, guck mal. Ja, anstelle von David Wagner hätte ich, glaube ich, noch deutlich häufiger ausgewechselt.
Ja, aber ich muss übrigens auch noch mal sagen, weil es da um Vorbildfunktionen und so geht, ich habe das natürlich gerade die Szenen rund um die Hertha-Tore mir genauer angeschaut und habe gedacht, so ein bisschen ist meine Mannschaft, ist Hertha BSC in diesem Jahr eine Mischung aus den Flodders und den 68ern. Das sind Protestprolls.
Ja, Protestprolls.
Das ist einfach so, man weiß ja gar nicht mehr wohin damit. Ja. Ne? Aber so ist das in Berlin in dieser komischen Saison.
Man muss einmal kurz erwähnen, dass Bruno Labbadia aber mal mit Abstand am besten gekleidet war an diesem Spiel.
Ja, oder? Ja, ja. Der bringt, ich finde, Bruno Labbadia bringt wirklich so ein bisschen Serie A mit in die Bundesliga. Das sieht einfach gut aus. Bruno Labbadia, dem steht auch das in Anführungsstrichen Alter ganz gut. Ne, der hat wirklich, das hat wirklich Grandezza. Also das ist so irgendwie der Rest der Hertha ist momentan eher so Volksbühne und
das lasst den Castorf aber nicht hören, dass die Hertha Volksbühne ist, aber wahrscheinlich trifft es das auf den Kopf.
Ja, oder?
Also es sieht auf jeden Fall stylingmäßig, muss man mal sagen, sieht schon aus wie ein Big City Club.
Ja, aber total. Bruno Labbadia ist halt der Trainer geworden, FC Bayern, da passt auch der zweite Anzug.
So.
Ich glaube ja, dass das zumindest, also ich stammel mir hier gerade einen deshalb ab, weil ich gerade überlege, ob...
Versuch mal zu lächeln, Mike.
Ja, eben. Entspann dich doch mal. Wir sind doch hier unter uns. Überleg mal, du musst einfach das hier wegmoderieren, so wie Brandt und Hazard und Guerrero Fußball gespielt haben.
So.
Vergiss die Kamera, vergiss das Publikum. Einfach wieder zaubern, ja?
Genau, Mike.
Es ist ein Projekt auf tönernen Füßen. Wir können aber trotzdem tanzen, wie wir wollen.
Dann stelle ich dir eine Frage, Lukas.
Ja.
Du hast ja schon viel erlebt mit deiner Hertha. Hat dir denn der Fußball unter Bruno gefallen?
Na, vielleicht der Fußball noch nicht. Also man muss ja sagen, man ist ja immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt. Und es war eben auch eine Hoffenheimer Mannschaft, der vier Stürmer gefehlt haben. Also wenn dir einfach alle deine Angreifer, die du hast, also du hast eh schon drei Verletzte, Belfodil fehlt, Kramaric fehlt, die gesamte Offensive, haben wir so oft bei Borussia Dortmund schon drüber gesprochen. Was passiert mit einer Mannschaft, wenn die Stürmer plötzlich nicht mehr vorhanden sind? Und dann bringst du noch einen, ja, und der verletzt sich vor der Halbzeit noch und muss auch ausgewechselt werden. Also da war klar, dass bei Hoffenheim, ich meine, die hatten ja auch Huub Stevens schon mal als Trainer, diesmal stand die Null. Und da konnte Hertha natürlich mit einem dankbaren Gegner auch das machen, was sie am Ende gemacht haben. Aber was mich gefreut hat, ist Bruno Labbadia, der über sich selbst sagt, er ist jetzt nach all den Stationen, nach Leverkusen, nach zweimal Hamburg, nach Stuttgart, nach Wolfsburg, der beste Trainer, der er sein kann, weil er sich entwickelt hat, weil er sich geöffnet hat. Mich hat wirklich begeistert der Pragmatismus, mit dem er diese Mannschaft aufgestellt hat. Dass er gesagt hat, pass auf, das 4-3-3, was ich eigentlich aus Wolfsburg importieren wollte und in Berlin auch etablieren, das lassen wir mal, weil das in den Abläufen im Training überhaupt nicht funktioniert hat. Wir spielen jetzt mal ein 4-2-3-1 mit Ibisevic als Fixstern vorne. Und dann hat er ja auch gesagt, hätte er vor einer Woche aufstellen müssen oder vor zwei Wochen, wäre eine ganz andere Mannschaft aufgelaufen. Aber er hat die spielen lassen, die sich in den letzten 2-3 Tagen angeboten haben. Und das ist komplettes Kontrastprogramm zu dem, was Klinsmann gemacht hätte. Das ist Pragmatismus, das ist eine klare Mannschaftsführung und Spielerführung.
Und Leistungsprinzip.
Ich guck nicht drauf, sondern ich lass die alten Männer noch mal los. Pekarik war aussortiert, Jahrstein war aussortiert, Schellbrett war aussortiert, Ibisevic war aussortiert. Und das sind aber die Stützpfeiler dieser Mannschaft gewesen. Und das zeigt doch ganz klar, wenn einer dann nicht auf Namen und Alter achtet, sondern nur auf das, was in diesem Moment wichtig ist für die Mannschaft, dass er vielleicht dann an diesem Ort mit dieser Mannschaft auch der Richtige sein kann.
Aber das verschafft dir doch auch Achtung innerhalb der Mannschaft, weil da wirklich ganz klar das Leistungsprinzip gilt. Also das, was Jogi Löw letzten Endes in der Nationalmannschaft ja auch so rund um die WM in Russland eher zum Verhängnis wurde, das ist doch super. Also genau darum geht es doch, dass du einfach nur nach dem entscheidest, was du im Training siehst und Spieler, die dann vermeintlich auf dem Abstellgleis sind, auch in diesem Moment sehen, oh hoppala, ich kann mich auch wieder empfehlen. Ich kann hier auch wieder reinrutschen. Perfekt eigentlich, oder?
Also das ist mein Verständnis eines guten Trainers. Das ist doch Menschenführung und Mannschaftsführung. Genauso müsste es doch sein. Aber das Absurde ist ja, dass in diesem ganzen Klinsmann-Wahnsinn das fast untergegangen ist, dass das eigentlich ein Trainer ausmacht und nicht, dass er auf Facebook Live irgendwas über Benchmarking und Performance erzählt. Es geht doch darum zu sagen, und das weiß auch jeder, der mal in einer Mannschaft gespielt hat, es geht doch darum, das ist das Hitzfeld und Heinkes Prinzip. Es geht doch darum, die Spieler bei Laune zu halten und das Bestmögliche aus dem Kader herauszuholen. Und dann rotiert eben ein Ibisevic rein, weil er als einzige Spitze vorne die Mannschaft führen soll und weil er das dann besser kann als ein Piontek, der wahrscheinlich auf dem Papier und im Strafraum der bessere Spieler ist, aber der noch gar nicht so lange im Verein ist und dem 12 Jahre Erfahrung fehlen im Vergleich zu Ibisevic, der, glaube ich, jetzt sein 7. oder 8. Tor gegen die TSG Hoffenheim erzielt hat, für die er damals in der Hinrunde, als wir alle dachten, die werden als Aufsteiger deutscher Meister, 18 Tore erzielt hat. Also, und das muss man eben auch sagen, er hat dem Ibisevic noch dazu verhalten, und das ist nochmal fit für den Doppelpass. Ibisevic ist jetzt der einzige Spieler der Bundesliga, der seit 2006 in jedem Kalenderjahr in der Bundesliga getroffen hat.
Das ist echt Wahnsinn, ey. Was für eine Quote. Wirklich.
Vielleicht auch nochmal fit für den Doppelpass. Hertha ist ja der einzige Verein, der in einer Saison zwei Spieler, einen und denselben Spieler zweimal suspendiert hat. Vielleicht. Ich glaube übrigens, ich meine, man jetzt das nach einem Spieltag zu sagen, ist möglicherweise zu früh. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Entwicklung von Bruno Labbadia als Trainer auch in seiner Trainerpersönlichkeit anguckt, insbesondere mit der letzten Station in Wolfsburg und dem, was er dort erreicht hat, glaube ich, dass, oder anders sagt mir mein Gefühl, dass Bruno Labbadia möglicherweise genau der richtige Trainer zur richtigen Zeit bei Hertha ist.
Das sagt mir mein Gefühl allerdings auch. Das habe ich genauso heute Morgen schon mal mit jemand anderem besprochen. Da ging es so ein bisschen darum, wie siehst du denn eigentlich Hertha und Labbadia? Ich glaube auch, dass das, also wirklich nach einem Spiel ist es sehr früh und ich komme mir schon vor wie die BZ, aber ich glaube, dass das auf so einen ganz irrem Umweg plötzlich das Beste ist, was Hertha hätte passieren.
Ja, ja, ich glaube das auch.
Es ist ja so ein bisschen die Abkehr von den Big City Club Träumen ja. Und wieder so ein bisschen die Hinwendung zum Pragmatismus. Labbadia ist natürlich jetzt nicht die große Showlösung, aber es ist eine substanzielle. Und das, was der Hertha zuletzt gefehlt hat, ist Substanz hinter den großen Namen. Und klar, also Windhorst ist jemand, der ist halt Investor und hat nicht allzu viel Ahnung vom Fußball, was sich immer dann sehr deutlich zeigt, wenn plötzlich Leute wie Jens Lehmann in den Verein installiert werden. Aber glücklicherweise gibt es offensichtlich noch genügend Leute, die ihn dann irgendwann, die dann mal zu ihm durchdringen nach zwei Fehlversuchen und sagen, Labbadia könnte ja vielleicht eine ganz gute Idee sein.
Das ist, glaube ich, genau das Ding. Aber was natürlich auch bleibt nach diesem Spieltag und nach den ersten Stunden mit Bruno Labbadia, ist ja trotzdem das Windhorst-Zitat, Hertha kann als einer der großen Sieger aus dieser Krise hervorgehen. Und hinten winkt schon wieder die nächste Kapitalerhöhung oder der nächste Zuschuss von 190 ja. Millionen. Ich finde diesen Satz ebenso zynisch wie makaber, aber ich habe jetzt das ganze Wochenende drüber nachgedacht. Er stimmt wahrscheinlich. Also
ja, ja.
Er enthält einen großen Anteil Wahrheit. Er ist nicht gut für das, was eh schon am Fußball kritisiert wird. Also der ganze Kommerz, der ganze Kapitalismus, der da reinspielt. Aber wenn sich ein Geschäftsmann wie Windhorst hinstellt und sagt, Hertha wird der große Sieger und er weiß, dass er neue Millionen reinpumpt und wir sprechen an anderen Standorten von Bankrotterklärungen, von Vereinen wie Schalke, die überhaupt nicht mehr weiter wissen, dann steht dieses Zitat da, enthält eine Menge Wahrheit, aber enthält natürlich auch eine Menge Potenzial für kritische Auseinandersetzung mit diesem Verein, leider.
Ja. Ja, klar.
Apropos, eine Menge kritische Auseinandersetzung. Wir haben im Grunde genommen noch zwei Themen. Zum einen.
Ja, wir müssen uns allerdings ein bisschen, also was mich angeht, beeilen, weil ich nämlich gleich mal los muss. Ich habe ja gleich noch NTV. Also wie üblich bin ich zwischen Sternkolumne Podcast und NTV. Ne? Aber mach mal ruhig.
Okay, also zwei Sachen. Wir sind einmal, also normalerweise kriegen wir ja immer total nette Zuschriften. Wir sind einmal richtig gegrillt worden von jemandem auf Instagram. Das könnte ich gleich mal vorlesen, wenn ihr das wollt. Oder wir verschweigen das einfach. Wir verschweigen die kritischen Töne.
Aber nur, wenn wir danach noch ganz schnell über den neuen Konflikt zwischen den Bayern und dem DFB sprechen. Zwei Sätze.
Ja, und,
ja komm, dann lass uns
und das vielleicht doch verschieben schnell wir machen, das ne? noch auch aufs nächste Mal, weil eigentlich müssten wir, wollen wir noch einmal die Torwartfrage auf Schalke diskutieren oder wollen wir das einfach quasi mit Leistungsverweigerung bestrafen, so wie im Grunde genommen 11 Schalker im Derby gespielt haben?
Ich glaube, das ist nicht das Thema. Das Entscheidende ist, das entscheidende Thema, was wir jetzt noch mitnehmen müssen, bevor Micky dann zu NTV überläuft, ist das Spiegel-Interview von Fritz Keller, in dem er der Bundesliga Großkotzigkeit ja. vorwarf und dann die wunderbare Replik von Rummenigge in so zwei Sätzen bei einem On-Field oder Vorinterview bei Sky vor dem Spiel gegen Union. Es ist Weltklasse, dass die es schaffen. Die Bundesliga ist gerade gefühlt 6 Stunden alt in ihrer Wiederaufnahme und schon geht's wieder heiß her zwischen den Bayern und dem DFB. Ich finde das toll.
Wobei ich zugeben muss, da bin ich sogar in diesem Falle und mich peitscht fast der Ekel, dass ich das sagen muss, ja, da bin ich sogar fast mehr bei Rummenigge. Also das, da bin ich fast, wenn Rummelige quasi sagt, da soll der DFB mal schön vor der eigenen Haustür kehren, dem würde ich mich grundsätzlich erstmal anschließen.
Ja, aber so. Ist doch geil, das Kellerduell als Promi-Boxen zwischen Rummenigge und dem DFB-Präsidenten. Ich find das toll. Ich glaube, weil das wird noch in die Verlängerung gehen. Also das lässt ja weder Fritz Keller noch dann im Umkehrschluss Karl-Heinz Rummenigge auf sich sitzen. Also das ist, glaube ich, erst der Auftakt gewesen. Wir haben sozusagen erst in diesen Promi-Boxen erst so die erste Runde gesehen.
Ach, das wird schön, das Keller-Duell. Wird das ja auch in Köln dann ausgetragen?
Aber es ist auch wieder so schön. Auch das ist übrigens, also wenn Micky hat was Schönes gesagt, er hat gesagt, wenn Haaland als erster trifft in der Liga, dann ist das genau die Art von Normalität, die mir gefehlt hat.
Ja.
Und wenn wenn Fritz Keller ein solches Interview gibt und dann eine solche Replik bekommt von Karl-Heinz Rummenigge, dann muss ich sagen, im Zirkus Bundesliga ist das auch genau die Normalität, die ich vermisst habe.
Ja, absolut. Total.
Es ist auf jeden Fall, es lässt hoffen.
Ja.
Auf weitere lustige Themen, die wir dann hier bei Fußball MML besprechen können. Wir müssen übrigens darauf hinweisen, dass Lukas wird jetzt endlich so langsam der Raum gebaut, der ihm gebührt, für die wirklich, wirklich tollen Kolumnen, die er schreibt, unter der Rubrik Zeitlupe, alles nachzulesen auf fußballmml.de. Wir machen das in den nächsten Tagen gemeinsam mit OMR ein bisschen hübsch. Es wird ein Newsletter geben, wo man sich eintragen kann, damit man die extrem tollen Texte auch wirklich nicht verpasst, weil im Moment habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, gehen sie bei uns auf der Website ein wenig unter und haben eigentlich die größere Bühne verdient. Das bauen wir dir gerade, Lukas, damit du nicht das Gefühl hast, du schreibst das einfach nur und dann versendet sich das auf einer Website.
Darum wäre es wirklich ausgesprochen. Ja, darum, da wäre es nun wirklich schade.
Es ist auch, also wir begegnen auch unseren eigenen digitalen Herausforderungen. Es wird von OMR in nächster Zeit wahrscheinlich zur kommenden Woche, das kann ich schon verraten, wird es eine Zeitlupe geben zu 1999 FC Bayern München, Manchester United in Barcelona. Das große Trauma des
Mir Clubs. Was war denn da groß?
Ich werde dann auch im Nachholspiel zu Gast sein. Und dann gibt es einen Link auf der Seite und dort kann man dann diesen Newsletter abonnieren. Und dann gibt's ab jetzt immer zweiwöchig, immer zum Donnerstag, die Zeitlupe Freihaus ins E-Mail-Postfach.
Oh, sehr gut.
Also ihr könnt euch ja schon mal einlesen. Wirklich große Empfehlung für Menschen, die den Fußball geliebt haben. Und immer noch lieben. Für die auf jeden Fall die Zeitlupe sind ganz, ganz tolle Texte. Insbesondere der letzte, sag noch mal ganz kurz dazu, weil da ist es wirklich quasi ins Martialische gegangen. Also in, ich würde mal sagen, Fußball und Krieg, angefangen im Jugoslawien-Konflikt,
genau,
und dann durchgebrochen bis zur Bundesliga quasi in die Neuzeit. Magst du drei Sätze kurz dazu sagen?
Es war einfach die Idee, am 13. Mai 1990 trafen sich Dynamo Zagreb und Roter Stern Belgrad im Maximilstadion von Zagreb und es eskalierte relativ schnell, weil dort auch der Konflikt zwischen Serben und Kroaten, zwischen Vaterlandsgefühlen und dem Regime in Belgrad eskalierte. Und die große Szene dessen war einfach, wie Zvonimir Boban, damals 21 Jahre alt und Kapitän von Dynamo Zagreb, einen Polizisten attackierte, indem er ihm in die Flanke sprang, weil er sagte, der hätte zuvor einen Dynamo-Fan attackiert. Und das gilt vielen Kroaten bis heute noch als der Auslöser des Jugoslawienkrieges. Und darüber habe ich geschrieben, da ging es einfach um die Nähe von Fußball und Krieg, die sich ja, wenn wir uns erinnern, wir haben 2018 alle, wie wir hier saßen, lange auch über die Feierlichkeiten der kroatischen Nationalmannschaft gesprochen, in den Kabinen, wenn dann faschistisches Liedgut gesungen und gehört wurde. Also das ist ein Thema, was uns sozusagen bis in die Neuzeit verfolgt hat und da habe ich mir mal ein paar Gedanken zugemacht. Vielen Dank,
Mike. Tolles Gesellschafts- und Zeitporträt, ja.
Absolut. Also viele Sachen dabei, natürlich der Torfall, der Tod von Lutz Eigendorf, das ewige Duell, weil wir gerade Fritz Keller gegen Karl-Heinz Rummenigge haben. Gab es davor schon Daum gegen Hoeneß beispielsweise. Der sollte ja zumindest mal DFB-Trainer werden. Also tolle Sachen dabei. fußballmml.de/Zeitlupe, wer Lust hat, das nachzulesen.
Danke. Sag mal, Micky, sag du noch, wen hast du heute zu Gast?
Ich habe heute zu Gast Lars Klingbeil, den Generalsekretär der SPD, und Hajo Schumacher.
Geil.
Der ja im Grunde genommen so eine Art ist ja quasi der, ist ja, Hajo Schumacher ist ja quasi der ältere Lukas Vogelsang. Ne?
So. Hajo Schumacher war ja auch ein Jahr lang mein Obernachbar in Mülheim an der Ruhr.
Stimmt, du hast recht, natürlich, klar, ja.
Deswegen grüß ihn mal ganz lieb und sag mal ganz kurz, der Klingbeil, der hatte doch vor kurzem auch ein Interview, der ist ja auch irgendwie Fußballfan, ne? Ja,
der ist nicht nur Fußballfan, der ist Mitglied beim FC Bayern.
Ah, okay.
Mitglied.
Das Schwein.
Ja, das Schwein. Das ist wirklich unfassbar, ey. Mitglied beim FC Bayern. Also,
dann hoffe da ich, dass es auch in zwei Sätzen um den Fußball geht. Viel Spaß. Danke, Mike, für diese Bühne. Es hat Spaß gemacht heute. Wir sind einer großen Aufgeregtheit mit sehr unaufgeregt begegnet. Wie ganz, ganz untypisch, aber ich hatte viel Spaß heute mit euch.
Ja, das hat wirklich großen Spaß gemacht. Macht es ja immer, aber doch irgendwie auch schön, dass wir die Gelegenheit haben, all unsere Gefühle irgendwo zu kanalisieren. Wie auch immer, wir blicken gespannt auf das, was jetzt noch so passiert zwischen Keller und Rummenigge. Und wir gehen und im Grunde genommen wissen wir jetzt sowieso schon in ungefähr 2 Stunden, also nach Veröffentlichung des Podcasts, wird dann die nächste Bombe in Fußball Deutschland einschlagen und wir werden wie üblich nicht die Gelegenheit haben, das zu kommentieren. Ich für meinen Teil, ich weiß nicht, was ihr jetzt macht, ich gehe jetzt in den Mediamarkt und prügel mich mit Frederik Lau, also das Übliche, und wünsche allen Beteiligten ansonsten noch einen schönen Tag.
Ja, aber passend wäre doch eigentlich, was unseren Podcast und das Aufzeichnen angeht, dass jetzt Robert Lewandowski, nachdem wir ihn quasi sowohl über den grünen Klee als auch in Richtung Gerd Müller Rekord gelobt haben, dass er jetzt positiv auf Corona getestet wird und die Bundesliga abgebrochen wird.
Es ist sehr, sehr unangenehm und da kann ich nur mit einem Zitat von Markus Söder im Doppelpass schließen auf die Frage, was er denn von den New World-Szenen dachte von Hertha BSC. Ich fand es nicht gut.
So, bitte.
In diesem Sinne, schöne Woche.
Jungs, macht's gut.
Abonniert uns bei YouTube, bei Insta und so weiter und hört diesen Podcast. Wir sind wieder da mit Fußball. Es ist nicht mehr MML, es ist wieder Fußball-MML.
Wir sind wieder wer.
So ist es. Alles klar, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.